Hallo, hier ist wieder Ada Lovelace. Als Namensgeberin des Ada Lovelace Centers for Analytics, Data and Applications möchte ich mehr erfahren über die Kompetenzen, die in diesem Projekt zusammenfließen und in welche Anwendungen sie eingebracht werden können. Daher spreche ich heute mit Chris. Er ist Mitarbeiter im Ada Lovelace Center und Experte für mehrere der definierten Kompetenzsäulen. Heute spreche ich mit ihm über das sequenzbasierte Lernen. Chris, bitte erklär mir doch die Methode.
Sequenzbasiertes Lernen beschäftigt sich mit zeitlichen und kausalen Zusammenhängen in Daten, wie sie zum Beispiel in der Sprachverarbeitung, der Ereignisverarbeitung, Biosequenzanalyse oder auch in Multimedia-Daten auftreten. Es geht um Datenreihen, die sich hinsichtlich einer weiteren Dimension fortschreiben lassen. Dabei wird aus beobachteten Ereignissen der aktuelle Systemzustand erkannt und zukünftige Zustände werden vorhergesagt, also fortgeschrieben, was sowohl möglich ist, wenn nur die Reihenfolge ihres Auftretens bekannt ist, als auch dann, wenn sie genaue Zeitstempel tragen. Das macht es dann im Endeffekt auch so speziell. Im Gegensatz zu anderen Methoden des maschinellen Lernens, welche sich für das Training Datenpunkte per Zufall aus einem Datensatz ziehen, um zu lernen, also zum Beispiel aus einer riesigen Datenbank, ist bei sequenzbasiertem Lernen die Reihenfolge essentiell. Da kann man dann nicht einfach wild tauschen aus den Daten.
Heißt das, es können nur bestimmte Daten für diese Methode verwendet werden? Oder welche Art von Daten eignen sich dafür?
Ja, rein formal würde ich sagen, kann man das auf alle Daten anwenden, die sich bezogen auf irgendeine Dimension entwickeln. Sinn macht es natürlich auch nicht immer. Ein Video zum Beispiel ist einfach ein Bild, welches wir in einer weiteren Dimension fortschreiben, und zwar der Zeit. Prinzipiell wurden solche Methoden aber auch schon zur Vervollständigung von Bildern eingesetzt. Hier wird dann das Bild quasi Zeile für Zeile erzeugt. Ja, die Beispiele, die klingen jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch, aber im Prinzip ist es so, dass wir sequenzbasierte Daten sehr häufig vorliegen haben. Beispielsweise findet man das zum Beispiel in der Sprachverarbeitung, wenn es zum Beispiel darum geht, Texte und Sätze zu analysieren, in der Sprachsignalverarbeitung, wenn es darum geht, Phoneme zu erkennen, in der Sensorsignalverarbeitung, wenn es zum Beispiel darum geht, Inertialsensorik oder Magnetfeldsensorik auszuwerten, in Lokalisierungsinformationen, dann im Wesentlichen als zeitlich-kausale Abhängigkeit von Ereignissen, in der Rohstoffpreisentwicklung, bei Genomsequenzen und noch viele, viele mehr.
Ah, okay. Und wenn du von Dimensionen sprichst, ist damit immer die Zeit gemeint oder welche weiteren Dimensionen sind verwendbar?
Ja, zum Beispiel besteht ein Bild aus Zeilen und Spalten. Man kann dann das Bild aber auch als Sequenz, Pixel für Pixel sozusagen, auslegen. Man erhält also eine Zeichenkette im Wesentlichen und interessant ist, dass man diese Ketten lernen kann und anschließend mit dem Modell Vorhersagen treffen kann. Konkret bedeutet das, man kann unvollständige Bilder im Wesentlichen vervollständigen. Auch bei Genomsequenzen und Texten bzw. Sätzen kann man auch nicht wirklich von einer zeitlichen Komponente sprechen. Man spricht hier eher von einer Position eines einzelnen Genoms oder Worts innerhalb einer Sequenz.
Ah, danke dir. Jetzt haben wir schon über die Art der Daten gesprochen. Bleibt noch die Frage, wie groß die Datenmenge sein muss und welche Qualität die Daten aufweisen müssen.
Das hängt natürlich von der jeweiligen Methode ab. Und da ist es im Wesentlichen wie bei allen ML-Verfahren. Je tiefer und komplexer die Modelle, desto mehr Daten brauche ich. Desto komplexer die Struktur hinter den Daten ist, desto komplexere Modelle brauche ich, wenn ich denn die Komplexität auch wirklich erfassen will. Da gibt es beispielsweise gaußsche Prozesse, mit welchen ich zeitlich, räumlich verteilte Datenreihen mit Wahrscheinlichkeiten und Unsicherheiten erfassen kann. Dafür brauche ich eigentlich nicht viele Daten. Das macht sie häufig sehr interessant. Auf der anderen Seite gibt es dann Deep Learning Methoden wie beispielsweise rekurrente neuronale Netze und viele Formen davon. Um die allerdings einsetzen zu können, brauche ich viel, viel mehr Daten, um sie richtig einzusetzen und brauche auch viel Expertenwissen dazu. Wenn man das aber alles richtig macht, kann man damit Erstaunliches erreichen.
Also hängt das Ergebnis der Modelle von vielen Faktoren ab. Aber gehen wir davon aus, dass diese optimal sind. Was kann ich mit der Methode machen? Welches Ergebnis kommt dabei heraus?
Es gibt viele Ergebnisse, je nach angewandter Methode. Klassifikation von Zeitreihen zum Beispiel kann genutzt werden, um komplexe menschliche Bewegungen zu erfassen. Forecasting erlaubt zum Beispiel die Prognose von Rohstoffpreisen. Oder auch kann ich zum Beispiel Szenen im Fußball analysieren. Spielzüge und Spielverhalten kann man nämlich auch ganz konkret derart beschreiben. Hier beschäftigen wir uns auch ganz konkret im Ada Lovelace Center damit, wie man ähnliche derartige Szenen möglichst schnell finden kann oder aber auch mögliche, aber bislang noch nicht gesehenen Szenen vorschlagen kann. Das hilft dann am Ende ganz konkret bei der Arbeit eines Trainers mit seinem Team.
Du hast schon eine Möglichkeit der Anwendung genannt für den Einsatz im Sport. Aber welche weiteren Anwendungsmöglichkeiten gibt es oder in welchem Bereich, welcher Branche sind die Methoden relevant?
Diese Methoden kommen in der Tat relativ häufig zum Einsatz. Meiner Wahrnehmung nach spielt Sequenzialität in den Daten, also kausale Zusammenhänge zwischen einzelnen Datenpunkten, im Gegensatz zum riesigen Datensatz, sehr häufig eine entscheidende Rolle. Oft hat man Daten verfügbar, die in einem zeitlichen Bezug zueinander stehen und die eigentlich Längs- und Querschnittsanalysen erlauben. Abseits von dem Beispiel mit dem Sport könnte man hier zum Beispiel auch die Biosignalanalyse näher betrachten, wo es zum Beispiel darum geht, einen EKG zu analysieren. Da gibt es dann auch verschiedene Ereignisse, die innerhalb des Signals passieren und die im Wesentlichen im kausalen Zusammenhang zueinander stehen. Aber auch zum Beispiel in der Produktions- und Maschinendatenanalyse, wenn ich zum Beispiel einen komplexen Arbeitsvorgang mittels Inertialsensorik erfasse, kann ich dann auch zeitliche Zusammenhänge zwischen einzelnen Arbeitsschritten im Wesentlichen detektieren und eine gewisse Prozessqualität überprüfen.
Wenn ich das richtig verstehe, handelt es sich hierbei um eine vielseitig einsetzbare Kompetenz. Ist sie demnach auch gut mit anderen Methoden der KI kombinierbar? Und wenn ja, mit welchen anderen? Und gibt es dazu auch schon Ansätze in der Forschungsarbeit im Ada Lovelace Center?
Ja, praktisch sind die Methoden mit allen Methoden kombinierbar. Sequenzmodelle werden zum Beispiel auch im Reinforcement Learning, also im erfahrungsbasierten Lernen, eingesetzt. Aber auch klassische Forschungsfelder wie zum Beispiel das Few Labels Learning interagiert sehr viel mit uns, da die Herausforderungen auf Zeitserien häufig nochmal ihre ganz eigenen und speziellen Probleme mit sich bringen. Bei der Kompetenz erklärbares Lernen stehen wir meiner Meinung nach noch ziemlich am Anfang. Zeitserienmodelle funktionieren zwar sehr gut, aber diejenigen, die auch gut funktionieren, sind meist diejenigen, die auch sehr, sehr schwer zu interpretieren sind.
Vielen Dank für das interessante Gespräch. Wie ich das verstanden habe, geht es zum einen darum, die Methoden und Modelle an sich weiterzuentwickeln, aber eben auch in die Anwendung zu bringen und vor allem auch um die Kombination mit weiteren Methoden der künstlichen Intelligenz. Im Ada Lovelace Center forschen die Experten in 9 unterschiedlichen Kompetenzsäulen. Auch mit dir werde ich noch über eine weitere sprechen, das erfahrungsbasierte Lernen. Ich freue mich schon darauf.